Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Zum Abschluss der ARD-Themenwoche. Wie leben? Alles anders. Unser Gast Frank Thelen, Gründer, Investor, Autor, Redner und bis vor kurzem Fernsehstar, bekannt aus Die Höhle der Löwen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Corona-bedingt sind Sie nicht leibhaftig im Studio. Wir reden über eine Videoverbindung. War das bei Ihnen schon vor Corona Standard?
Ja und nein. In meinen Zirkeln sozusagen bei uns Startups war es immer schon Standard. Aber jetzt ist es halt auch mit den Fernsehproduktionen, mit den Fernsehstudios und mit Rechtsanwälten und anderen, sage ich mal, mehr etablierten Branchen auch Standard. Und das finde ich sehr gut. Aber ich muss auch sagen, gerade zum Beispiel bei Talkrunden, die ich virtuell über die Videoschalten gemacht habe, da hat echt was gefehlt, weil man nicht diese menschliche Interaktivität und das echte Gespräch hat. Also es hat viele Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Es muss immer passen.
Das sagen ausgerechnet Sie, ja, der totale Technik-Freak. Bei allem, was ich über Sie gelesen und gehört und gesehen habe, habe ich mich gefragt, zahlen Sie noch mit Bargeld?
Nein, also das sind Dinge, also es macht keinen Sinn, weil es überträgt Viren schon auch lange vor Corona. Ich war auch vor Corona schon einer, der sich ab und zu die Hände desinfiziert hat. Es gibt für mich keinen Sinn, Bargeld einzuführen. Es gibt ja die Leute, die sagen, ja, aber das brauchen wir, damit wir nicht kontrolliert werden und so weiter. Aber man kann ja auch digitale Währungen so gestalten, dass sie eben nicht nachvollziehbar sind. Oder man kann sie so gestalten, dass sie nachvollziehbar sind. Das ist ja eine politische Entscheidung oder das kann man auch dann gemeinsam diskutieren, indem man vielleicht andere Politiker wählt. Aber das hängt nicht an digital oder nicht digital. Für mich macht einfach eine Schallplatte außer aus nostalgischen Gründen oder ein Geldschein, das sind Dinge, die kann mein Gehirn nicht mehr verarbeiten. Das ist einfach dumm. Es macht einfach keinen Sinn. Es geht effizienter und damit kann, also bezahle ich, nein, ich habe auch nicht mal mehr ein Portemonnaie. Ich habe alles in meinem Smartphone und fertig.
Aber gibt es nicht Momente, in denen einfach Ihr Gegenüber sagt, nee, ich nehme nur Bargeld und dann?
Ja, dann habe ich oftmals meine Frau dabei. die rettet mich dann. Aber ich muss sagen, das ist jetzt natürlich auch, mein Leben ist ja nicht mehr ganz normal. Also jetzt ja nicht so, also bei mir ist der Tag auch schon klar durchgeplant. Wenn ich irgendwo bin, dann wird vorher geplant, wie ich da hinkomme und so. Also das ist schon alles auch sicherlich nochmal ein bisschen anders. Aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt Brasilien am Strand, als man noch reisen durfte vor einem Jahr, da habe ich mir irgendwie eine Kokosnuss, der hatte halt so ein Gerät dabei und dann habe ich halt meine Watch doppelt geklickt und dann habe ich mir da meine Kokosnuss gekauft. Also das funktioniert schon relativ gut.
Wenn Sie über Zukunft reden oder in die Zukunft schauen, in welchen Zeithorizont denken Sie eigentlich? 10, 20, 40 Jahre?
Verschieden. Also ich denke natürlich auf der einen Seite leider auch immer kurzfristig. Also zum Beispiel, welche Softwareversion kommt raus? Wann ist welcher Chip verfügbar? Wie können wir das benutzen für unsere Produkte und so weiter? Die wirklich wichtigen Themen und wo ich mir Zeit für nehme und wo ich lang drüber nachdenke, das ist so 5 bis 10 Jahreshorizont. Darüber kann ich leider nicht schauen, weil wir eine exponentielle Entwicklung haben. Das heißt, wir hatten jetzt die Digitalisierung. Damit kämpft ja noch der ein oder andere. Das ist aber einfach eigentlich durch. Und auf Basis der Digitalisierung haben wir jetzt neue Technologien, die exponentiell sich weiterentwickeln. Und dann zu sagen, in so einer rasanten Geschwindigkeitsentwicklung mehr als 10 Jahre nach vorne zu schauen, das schaff ich leider nicht. Das kriege ich nicht mehr zusammen.
Aber wann ist dann der Zeitpunkt, dass wir mit dem Flugtaxi zur Arbeit fliegen, wenn nicht ohnehin Roboter unseren Job machen? Wir nehmen Flüssignahrung zu uns und Fleisch aus dem Labor, werden über 100, weil wir frische Organe und neue Körperteile bekommen, aus dem 3D-Drucker und haben auch Möbel aus dem 3D-Drucker. Wann ist es soweit? Erlebe ich das noch?
Ja, also, das kann ich nicht garantieren. Auch ich
weil
kann
Sie nicht wissen, wie alt ich bin. Nein.
Genau. Nein, das nicht. Also ich sehe dich ja und ich sehe, wie jung und kraftvoll du bist. Nur leider kann man auch mit jung und kraftvoll einfach einen Gehirnschlag haben oder man wird vom Auto überfahren oder also deswegen kann ich das ja nicht sagen. Aber sagen wir mal, wir beide hätten noch das normale Lebenszeitalter vor uns, was man mit unserer Kraft und noch hat, dann werden wir das alles noch erleben. Und zum Beispiel, man vergisst immer, weil das ja so langsam passiert, was wir schon alles erreicht haben. Wenn man heute zum Beispiel das neueste iPhone nimmt, ne, also ein Smartphone. Das hat einen Laser drin, mit dem es irgendwie dreidimensional die Räume erfasst. Die Kamera ist besser als irgendwie die teuerste und größte SLR. Man kann mit dem Ding sprechen, das versteht einen relativ gut. Das hat Kinoqualität, Auflösung und das alles in der Hosentasche. Und dafür gibt es ja ganz viele Beispiele. Also wir sind ja schon mittendrin und 5G, dann Gigabyte. Transfers, die hätten wir uns früher nicht mal über ein Kabel erträumen können, die sind jetzt in jedem billigen Smartphone drin. Also wir sind ja mitten dabei und das ist so schwer zu verstehen. Wir glauben halt eben nicht, dass jetzt doch noch das Fleisch aus dem Labor kommt oder dass das fliegende Auto kommt oder dass die Hyperloop kommt, die mit 1400 km/h reist. Nein, das kommt alles zu 100% und das kommt deutlich schneller als die meisten Menschen das glauben. Wir haben ja auch bei der Hyperloop jetzt gerade eben die erste Fahrt mit Personen gehabt. Das ist einfach eine Frage, wann erreicht es jedermann? Aber da reden wir über ganz, ganz wenige Jahre.
Da müssen wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber reden, über die Mobilität. Das ist ja auch was Sie sehr umtreibt. Mich würde noch interessieren, ob dann wirklich auch der Vorteil all dieser Fortschritte, Sie sehen ja in diesen Entwicklungen Fortschritte, ob das dann vielleicht am Ende auch ist, dass wir mehr Zeit haben? Also uns vielleicht auch mehr auf den eigentlichen Sinn des Lebens konzentrieren können?
Das ist mein Traumszenario, das versuche ich ja heute schon, dass die Technologie mich dazu treibt, dass ich mehr denken kann. Weil das ist das nachher, was den großen Unterschied macht. Früher mussten wir rausgehen, früh morgens, wir mussten jagen gehen, dann musste das Fleisch irgendwie mit Salz aufbereitet werden, dann musste man zum Fluss gehen und Wasser holen und mein Ziel ist jetzt heute, dass man halt durch digitale Assistenten, durch eine gute Arbeit mehr Zeit zum Denken hat. Und das ist das Ziel, dass uns die Technologie die blöden Dinge, also manche wollen ja vielleicht auch gerne spülen oder so, ich mache das nicht so gerne, also spülen und aufräumen und Rasen mähen kann ja auch manche. Also
Staubsaugen man können Sie ja gar nicht. Staubsaugen können Sie ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Das würde meine Frau unterstreichen. Also, aber der Punkt ist, ich will Zeit zum Denken haben und ich will, dass wir an dem Ding arbeiten, woran wir Freude haben, was uns weiterbringt in die nächste Generation. Und ja, das ist mein Ziel, dass genau das, dieser Gewinn durch Technologie dazu führt, dass wir ein besseres Leben haben. Ich bin aber auch, sehe auch ein, dass es Kritiker gibt, die sagen, das ist der Weg in die Hölle. Also das muss man auch diskutieren, was da alles für Risiken dran hängen. Und dass man dann sagt, du hast ja nur noch Couch-Potatoes, die den ganzen Tag irgendwie in irgendeiner VR-Brille abhängen, die essen den ganzen Tag Chips, die haben gar keine eigene Meinung mehr. Also ist auch ein Riesenproblem. Also wie gestaltet man eine Zukunft mit die fair, die offen und die gut ist, auf Basis dieser Technologie, das ist zum Beispiel auch, was ich sehr gerne mit Richard David Precht diskutiere, Philosoph. Also da brauchen wir nicht nur Techniker, da brauchen wir auch ganz viele andere Leute am Tisch, damit wir da die richtige Gestaltung haben.
Ja, vor allem, weil das Wichtige ist ja, dass die Menschen mitzunehmen. Also wenn Sie sagen, für Sie ist quasi die Digitalisierung, die haben wir fast schon hinter uns, ja. Damit sind ja viele Menschen heute noch überfordert. Die Globalisierung hat sie überfordert und jetzt machen Sie schon die nächsten Schritte.
Naja, gut, das war auch mein Job. Also mein Job ist natürlich schon auch zu sagen, ich bin an der Speerspitze, ich bin quasi als Erster da am Strand, an dem neuen Strand und gucke halt, was da los ist. Deswegen sage ich natürlich, muss für mich die Digitalisierung irgendwo abgeschlossen sein, weil sonst würde ich ja meinen Job nicht machen, weil ich jetzt halt an Quantencomputer, wir unterstützen Teams, die viele Satelliten im All haben und diese ganzen Themen. Und das ist ja mein Job. Und jetzt die Frage, wann ist die Digitalisierung für jedermann abgeschlossen? Das ist eine große Herausforderung. Wir haben ja endlich jetzt auch mal eine Ministerin für Digitalisierung, die Doro Bär, die da auch einen tollen Kommunikations-.
Mit der Sie auch zusammenarbeiten?
Also, ja, genau, die Menschen auch wirklich macht, Doro einfach toll, die Menschen mitnimmt. Also das ist ganz wichtig. Aber man braucht quasi zum Beispiel jetzt mal Sie als Figur, die Menschen mitnimmt, die das erklärt. Man braucht aber auch Leute, die wieder die nächste Generation schon im Blick haben, auch wenn wir noch nicht alle mitgenommen haben, damit wir danach dann als Europa, und das ist mein Hauptziel, stark bleiben. Denn USA, China, die geben halt Gas und die geben mehr Gas als wir. Und was ich will ist, dass wir alle drei stark bleiben, damit man Klimawandel, künstliche Intelligenz und die ganzen Themen weltweit fair untereinander diskutieren kann. Das heißt, wir brauchen ein starkes, digitales, innovatives Europa, damit wir weiterhin an diesen weltweiten Verhandlungen teilnehmen dürfen, damit wir hoffentlich die richtigen Antworten finden.
Genau diese Themen haben Sie in diesem Jahr in einem Buch veröffentlicht. 10-mal DNA oder 10x DNA, wie Sie sagen, das Mindset der Zukunft. Jetzt habe ich so den Eindruck, da steckt bei vielen Menschen, also wenn man das liest, sind das spannende Zukunftsvisionen. Aber gleichzeitig kenne ich Leute aus meinem Umfeld, denen macht das schlicht Angst. Also die sehen dann auch nicht Vorteile, dass zum Beispiel vernetzte Rauchmelder könnten ja dafür sorgen, wenn es irgendwo brennt, dann kommt die Information direkt in der Leitstelle an. Das sind ja praktische Vorteile. Andererseits...
Oh, es gibt viel mehr noch, ja.
Es gibt noch mehr. Das ist ein kleines Beispiel. Andererseits haben wir aber jetzt auch schon die Gefahr mit Hackern und unsere Infrastruktur wird lahmgelegt und diese Szenarien. Wie gehen Sie damit um?
Das schreibe ich in dem Buch ja auch, dieses Beispiel, was mir das Buch übrigens auch viel Spaß gemacht, als ich dann mir die Zeit nehmen konnte, viel zu recherchieren, nochmal nachzulesen. Zum Beispiel total verrückt, als der erste Zug entwickelt wurde, quasi als Dampfmaschine, damals hat man da irgendwie, ich weiß nicht, Holz reingeworfen oder so, dann wusste man, oh, das Ding fährt 30 oder 40 km/h. Da haben die Leute gedacht, dass in dem Moment, wo dieser Zug diese Geschwindigkeit erreicht, die heute ein modernes Sportfahrrad fährt, der Kopf platzt. Das war wirklich, und das ist auch sauber dokumentiert, das war einfach die Gefahr. Und so stehen wir doch immer wieder davor. Wir sagen doch, als damals das Radio erfunden wurde, das war schlimm, dann kam das Fernsehen, und dann haben die gesagt, das Fernsehen wird alles kaputt machen. Ich glaube, heute sieht keiner das Fernsehen mehr als Bedrohung, wenn man es denn richtig verwendet. Und das ist so eine klassische, dass man immer wieder sehen wird. Und jetzt klar, sind es die Quantencomputer, wo man sagt, oh, das war verrückt, oder künstliche Intelligenz. Man muss auch schon sagen, diese Technologien werden immer stärker, aber wir haben ja zum Beispiel leider oder glücklicherweise auch mal die Atomkraft erfunden, was ja dann wirklich ein richtig, richtig, richtig großes Problem geworden ist, wo wir uns beinahe selber zerstört hätten, weil wir einfach so viel blödsinnige Atomwaffen gebaut haben. Das hat ja die Menschheit auch überlebt. Also, und deswegen will ich, dass wir durch diese neuen Möglichkeiten eben es besser machen, von vornherein weltweit darüber diskutieren, was ist fair, was ist sinnvoll, aber die ganzen Nutzen, die wir daraus ziehen, halt mitnehmen.
Aber um bei dem Beispiel Atomkraft zu bleiben oder Atomenergie, das heißt ja, so habe ich Sie verstanden in Ihrem Buch, die Klimakrise ist da, auch in Ihren Augen, und in dem technologischen Fortschritt liegt eine Möglichkeit, die Klimakrise aufzuhalten, aber da setzen Sie auch ganz klar auf Atomkraft, oder?
Absolut. Das ist auch wieder so ein Ding, was mich wirklich stört. Wir haben immer so diese Schwarz-Weiß-Denken und man nimmt sich nicht mehr die Zeit, wirklich mal dahinter zu gucken, tiefer in die Themen einzusteigen. Und ich bin groß geworden mit Plakaten, Atomenergie, nein, danke. Und ich glaube, sind wir alle groß geworden, weil das eine große, große Bewegung war. Und das ist aber einfach Blödsinn, weil die Atomenergie, die wir heute haben, man nennt sie 4.0. Bill Gates ist da einer der Führenden, aber es gibt auch andere. Das ist extrem sicher, hat keine CO2-Emissionen, kann zu 100% auf Atommüll betrieben werden und ist deswegen aktuell eine wichtige Brückentechnologie, die wir hätten haben sollen und die wir hoffentlich auch noch entwickeln werden, oder entwickelt worden ist sie ja schon, weil sie einfach besser ist. Und da bin ich jemand, der nach diesem First Principle Thinking, also immer wieder die Physik, die Chemie, die Biologie hinterfragen und nicht, weil irgendwann mal die Grünen da lustige Plakate aufgeklebt haben, ist das meine Meinung, sondern hinterfragen und wirklich sagen, was braucht die Menschheit jetzt, was sind die Fakten dahinter, und wenn ich mir angucke, was ist heute eine gute Energie, dann ist das Atomenergie in der 4.0 Version.
Ja, aber das ist das Entscheidende. Sie haben eben gesagt, es muss besser sein, aber über die Risiken reden wir ja dann an dem Punkt gar nicht mehr, oder?
Sorry, aber welche natürlich habe ich die mit abgewogen. Mhm. Wenn man sieht, was heute passiert, dadurch, dass wir die Energiewende nicht schaffen, ist, dass wir immer noch sehr viele Kohlekraftwerke haben. Es wird irgendwie ein bisschen verdrängt, wie viele Leute an dieser Luftverschmutzung sterben. Wir sehen zum Beispiel Solar. Ich bin ja ein großer Solarfreund, aber auch Solar hat viele Nachteile. Und es gibt große Solarprojekte, die gescheitert sind. Es gibt auch tolle Solarprojekte. Wann und wie wollen wir die alle recyceln? Wir selber haben zum Beispiel einen Speicher in unserem Portfolio, der hat keine seltenen Erden. Der ist aus 80% aus recyceltem Material. Also wir investieren auch in dem Bereich. Wir müssen die Energiewende schaffen. Ich sage einfach immer nur, zum Beispiel Atomenergie pauschal zu verteufeln, auch in der aktuellen Version, ohne dass man wirklich die Physik und die Chemie dahinter verstanden hat, das lehne ich ab. Ich möchte, dass die Menschen tiefergehend reingehen und nicht diesen Stempel Atomenergie, Wumms, nein, danke, sondern welche, wie, was sind die Alternativen und wo ist am Ende dann das Ergebnis für die Menschheit?
Aber diese Stempel werden ja auch in andere Richtungen vergeben. Ich denke jetzt an die E-Mobilität. Ja, da ist dann ganz schnell der Stempel drauf. E-Mobilität, super, die Lösung all unserer Probleme. Und dann höre ich aber diejenigen... Dann höre ich aber diejenigen, die sagen, ja Leute, kümmert ihr euch eigentlich mal drum, wo das Material herkommt, wie diese Batterien entstehen?
Und, natürlich, ja.
Ja, und was machen wir denn hinterher damit, wissen wir immer noch nicht. Also ist es dann doch nicht die perfekte Lösung?
Doch, also das ist ja wieder genau, wo ich mir die Zeit nehme und reingehe und das tiefgreifend analysiere.
Dafür haben wir hier nicht den Raum, gebe ich zu, ja.
Also im ersten Schritt war E-Mobilität ein Problem, weil die Batteriegeneration, also das ist jetzt kein Fachbegriff, aber seltene Erden, also das alles, was Kriege leider in Afrika erzeugt, das, wo man sagt, man muss sehr tief, sehr viel Wasser verschmutzen, um danach dann diese Rohstoffe, die man braucht, in die Batterie reinzubringen. Das ist ein Riesenproblem und da gibt es auch ganz viele, auch ZDF, ARD-Dokumentationen rüber, die korrekt sind. Da ist einfach echt Raubbau an unserem Planeten gemacht worden. Das ist ganz schrecklich. Aber erstens, die Alternative sind Öltanker, die durch die Gegend fahren. Die macht es noch viel schlimmer. Aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Die jetzt entwickelte Generation von Batterien, die verbraucht ungefähr 98% weniger von diesen Materialien, die halt die Umwelt bei dem Mining, also wenn man es aus der Erde rausholt, kaputt macht. Plus, es gibt neue Verfahren, das aus der Erde zu holen. Und damit, wenn man dann auch die alten recycelt, weil man ja nur noch ganz wenig Anteile davon braucht und viel, viel mehr in den alten war, was man wieder rausholen kann, brauchen wir eigentlich ganz wenig neue Rohstoffe dafür und kann es auch recyceln. Das heißt, wir kommen in einen Kreislauf, wo man es 100% recyceln kann. Mhm. Und es ist hocheffizient und ist wirklich für mich, außer jetzt für Langstreckenflüge oder lange Schifffahrten, da braucht man Wasserstoff, die richtige Antwort. Und da ärgert mich auch immer, dass man dann gar nicht analysiert, was sind denn eigentlich die Eigenschaften von einem modernen Diesel? Der wird da manchmal von irgendeiner Zeitung hochgejubelt, aber das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht, dass er so gut ist. Und auch ein Volkswagen hat das jetzt mit Herbert Diess komplett begriffen und macht nur noch Elektromobilität in Zukunft. Und das ist schon der Weg. Und da ist aber immer die Frage, die Physik, die Chemie, die Mathematik dahinter, um es zu verstehen. Ja, E-Mobilität ist die Antwort.
Und deshalb fahren Sie ja auch ein E-Auto seit Jahren, aber das Auto fahren Sie dann auch nicht besonders lange. Das ist doch dann auch nicht ökologisch, alle paar Monate ein neues Auto.
Das stimmt ja nicht, weil das Auto gebe ich ja weiter. Also ist ja nicht, also was schlecht wäre, ist, wenn man zum Beispiel den Energieverbrauch, den man generiert hat, um das Auto zu bauen und vor allen Dingen auch, leider ja, ich habe ja auch ältere E-Autos gefahren, die seltenen Erden rauszuholen, dann wäre das schlecht gewesen. Aber diese Autos fahren ja heute noch, also die, und die werden auch sehr viel länger fahren als jeder Verbrenner. Das heißt, mein Ziel ist dieses Cradle to Cradle. Also ich möchte so auf den Planeten gekommen sein, wie ich ihn wieder verlasse. Ich als Frank Thelen, das ist mein Lebensziel, möchte keinen einzigen Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen. Heutzutage bin ich negativ, ich bin schlecht. Ich habe in meiner Jugend viel Plastik generiert, ich habe Öl verbrannt, indem ich gereist bin und so weiter. Und das ist meine Aufgabe, das alles wieder richtig zu machen. Das deswegen denke ich langfristig, also in dieser Economy Cradle to Cradle, dass man wirklich sagt, keiner darf hier Plastik, Dreck oder sonst was hinterlassen. Und das ist mein Anspruch. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich hau mein Auto in die Presse, sondern das nutzt natürlich jemand anders. Also.
Aber wenn wir mal beim Thema Mobilität bleiben, dann könnten Sie doch einfach permanent Fahrrad und Bahn fahren. Das wäre doch die Lösung.
Ja, also das könnte, also Bahn würde jetzt nicht zu meinem Büro kommen, aber also natürlich könnte man.
Sie haben Ihr Büro in Bonn zentral, oder? Da kommen Sie schnell hin, auch mit einem E-Roller zur Not.
Ja, also ich könnte deutlich effizienter fahren, das stimmt. Aber wir müssen ja auch die Technologie weiter voranbringen. Das heißt, nur weil man jetzt zum Beispiel, gab es mal so eine unsägliche Diskussion zwischen Sarah Wagenknecht und mir, wo ich leider keine Zeit hatte, das hole ich jetzt hier nach. Die sagt, ja, oh Tesla Gott, verkauft dir nur ganz.
Die Leitung ist gerade abgerissen.
die verkauft ja nur ganz teure Autos und diese Riesenschlitten und so weiter. Das hat Tesla gemacht, weil sie damit das Geld bekommen haben, um weiterzuentwickeln und kleine Autos zu bauen. Das heißt, ich fahre immer den kleinst verfügbaren Tesla. Also früher ein Model S, das war größer, jetzt gibt es ein Model 3 und bald gibt es noch ein kleineres. Weil ich will ein kleines Auto fahren, ich brauche gar kein großes Auto. Aber damit dieser Schritt verfügbar werden konnte, musste man erstmal teure Autos verkaufen, damit man dann weiterentwickeln kann. Also mein Ziel, ich bin gegen große Autos, allein schon wegen dem Platz in der Stadt. Wir brauchen kleine E-Autos, das ist die Zukunft.
Wir gehen mal in die Luft, weil unten ist so viel los, da gibt es so viel Stau. Sie stecken Geld in Unternehmen für Flugtaxis oder auch sogenannte Hyperloops. Da rauscht man, also Hyperloop muss man vielleicht erklären, man rauscht in einer Kapsel durch eine Röhre, ne, hat man jetzt gerade erst gesehen. Gab es die Testfahrt vom Konkurrenten, kann ich sagen, Virgin, oder?
Ja, fein. Ja.
Wie fanden Sie das? Hätten Sie gerne drin gesessen?
Ja, also ja und nein, also weil aktuell mein Zeitplan ist wirklich sehr eng, deswegen jetzt die Reise dahin und zurück und so, aber generell ja, also klar, super, weil das ist ein ganz tolles Erlebnis, ist auch total egal, dass das ein Wettbewerber war, also wir sind jetzt bei Hard Hyperloop aus Holland investiert, Hauptsache das Thema kommt voran, weil es ist einfach so sinnvoll. Man vergisst immer die Bahn, wie wir sie heute fahren, ist aus dem Jahre 1822. Und sowohl der Betrieb dieser Bahn ist sehr teuer, die Schienen sind einfach nicht so gut. Wenn man diese Vakuumröhren betreibt, ist es viel günstiger. Man kann an viel mehr Stellen halten, extrem wichtig. Heute jeder ICE-Bahnhof wird doch bis aufs Messer verhandelt, weil das bedeutet für die Stadt oder das Dorf, wo der ICE handelt, Leben. Und das kann die Hyperloop ändern. Da kann man wirklich an jeder Stelle, ohne dass die Gesamtgeschwindigkeit runtergeht, kann man halten. Man kann mit 1400 km/h reisen. Damit verbinden wir Europa. Also so viele tolle Chancen. Deswegen egal, Wettbewerber hat auch toll. Hauptsache, wir werden endlich zum Hyperloop-Land und Europa. Das wäre eine der großen Chancen für Europa, die wir noch nicht stark genug nach vorne bringen.
Aber ich habe das System oder den Vorteil nicht so ganz verstanden. Ich habe hässliche Röhren in der Landschaft und es passen wenige Menschen in so ein Ding rein. Warum ist das besser als ein stinknormaler Zug?
Naja, also erstens könnte man mit The Boring Company, die auch unterirdisch verlegen, das heißt mit hocheffizienten Bohrungen. Okay. Man kann sie aber auch, ja. Und auch da wieder sehr spannend, was da mit der Physik alles möglich ist, wenn man mal drüber nachdenkt, wie man alles so bohren kann. Aber sagen wir mal, wir legen sie also überirdisch. Aber sie würde ja dann da, wo heute Zugleitungen liegen, würde dann so eine Röhre liegen. Und die stört, also klar, natürlich ist sie nicht super, super schön, aber sie stört genauso viel oder wenig wie eine Schiene fast. Und man kann halt mit 1400 km/h reisen. Das heißt, man kann halt viel, viel schneller reisen. Man verbraucht viel weniger Energie und auf diese Röhren fallen keine Bäume und andere Dinge, was für eine Bahnstrecke sehr teuer und oftmals auch störanfällig ist, weil dort dann Dinge drauf fallen können. Das heißt, also wir haben uns das wirklich im Detail angesehen mit hochkomplexen Analysen und das Ding ist einfach deutlich günstiger und zuverlässiger zu betreiben.
Und kommen wir noch auf die Flugtaxis. Also da sind Sie auch Fan von, stecken da auch Geld rein. Verlagern wir nicht den monströsen Verkehr von der Straße dann in die Luft, wenn ich mir vorstelle, wir haben eines Tages auch die Paketdienste, die Päckchen, die durch die Luft fliegen und alles Mögliche. Ich kann mir das durchaus vorstellen, aber dann habe ich auch noch die Flugtaxis.
Ja, also das ist wieder diese interessante Diskussion, wo man sagt, diese Verbotsmentalität und sagt, hey, wir wollen gar nicht mehr reisen, ob ich die Oma jetzt nochmal sehe oder nicht oder ob das Päckchen noch verschickt wird, ist mir egal. Lass uns alle zurückgehen in die Höhlen, wieder Fische fischen und so weiter. Und das kann man diskutieren, das ist auch philosophisch interessant, aber ich glaube da nicht dran, sondern ich glaube, wir sind Menschen, wir wollen mal ein Glas Wein, wir wollen mal ein Bier, wir wollen vielleicht auch mal einen Film gucken, wir wollen mal die Oma besuchen, wir wollen einfach leben, das, was wir heute kennengelernt haben, glaube ich. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir Alternativen, wie wir emissionsfrei reisen können. Und eine der größten Emissionsgeber übrigens ist der Bau von Straßen. Riesengroß. Ich weiß nicht, ob Nummer zwei, aber sehr, sehr, vielleicht sogar Nummer eins. Riesengroß. Und jetzt haben wir aber die Luft. Und das Verrückte ist, der Lilium-Jet, den Daniel Wiegand und seine Co-Gründer erfunden haben in München, mittlerweile arbeiten da 600 Leute, fliegt effizienter als ein Auto. Das heißt, wenn man diese brillante Technologie, die dieses Team sich überlegt hat, baut, dann kann man vertikal starten und landen, braucht also keine lange Landebahn, kann fast überall sehr leise starten und landen. Und es wird dann zu einem hocheffizienten Reisemittel in der Luft, es wandelt sich etwas. Und dadurch fliegt es effizienter als ein Auto, verbraucht also weniger Energie. Also das heißt, wir brauchen keine Straßen mehr bauen. Wir können mit Hochgeschwindigkeit Menschen verbinden und natürlich auch Pakete fördern. Es ist also eine neue Option, die wir heute nicht haben. Heute haben wir halt nur das Auto oder den normalen oder das normale Flugzeug, die an vielen Bereichen richtig, richtig starke 10x, also wirklich ganz andere Dinge anbietet, Vorteile hat. Und das ist doch einfach großartig.
Und ich würde davon ausgehen, irgendwann dann vollautomatisch oder ohne Pilot.
Definitiv, das ist das Ziel. Da gibt es zwei Themen. Das ist ja auch beim Self-Driving Car, also wenn das selbstfahrende Auto ist, ja genau das Gleiche. Das ist das Ziel, dass man sagt, durch Sensoren und durch Software fahren und fliegen und fährt sich auch alle Schiffe in Zukunft alles selber. Technologisch ist das eine große Herausforderung, aber machbar. Glücklicherweise in der Luft einfacher als auf der Straße. Und dann im zweiten Schritt, das ist fast die größte Herausforderung, ist die Regulierung. Also irgendwann muss ja dann mal ein Verkehrsminister oder wer auch immer hingehen und sagen, das darf man. Das kann ich auch gut verstehen, das gibt es gute Gründe für. Oder in dem Fall vielleicht auch die Flugbehörde, die EASA oder FAA, das freigeben, dass man das darf, weil natürlich kein Fehler passieren sollte. Aber das wird da, also wir werden selbstfahrende Autos, Flugzeuge und auch Schiffe definitiv sehen. Und das Gute ist, weniger Menschen, das können wir heute schon beweisen an den ersten Testfahrten, weil ja viele halb selbstfahrende Autos durch die Gegend fahren. Ganz, 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 ganz viele Unfälle werden vermieden und es wird deutlich sicherer, in Zukunft zu reisen.
Weil die künstliche Intelligenz schlauer ist inzwischen als wir.
Ja.
Reden wir über Ihre Fernsehkarriere. Sie waren von der ersten Staffel an dabei, Die Höhle der Löwen, DHDL abgekürzt, eine Gründershow, in der es darum geht, dass Menschen mit ihren Ideen Investoren überzeugen, um dann die Produkte zu vermarkten. Vor einem Jahr haben Sie angekündigt, dass Sie aus der Sendung aussteigen, nach 6 Jahren waren es, glaube ich. Haben Sie es schon bereut?
Nein. Ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich hatte keine Ahnung von Medien. Man muss auch fairerweise sagen, wahrscheinlich würden wir beide jetzt auch gerade nicht sprechen, wenn ich nicht irgendwo auch ein bisschen ins Rampenlicht da gerückt wäre durch diese Sendung. Es war eine tolle Zeit. Ich habe neue Freunde gefunden, ob an Judith Williams, die ja wirklich eine tolle Freundin, Ralf Dümmel, also viele tolle Menschen gefunden. Ich habe super viel gelernt, wie funktioniert eigentlich dieser ganze Medienrummel, also was ist ein roter Teppich und warum wirst du wie, wo und keine Ahnung, was platziert. Und das ist ja ein eigener Bereich, ja. Und das fand ich total spannend, das zu lernen, bin total dankbar, habe total unterschätzt, was Bekanntheit einem alles ermöglicht, also warum auf einmal man mit wem sprechen darf und so. Das ist wirklich, das ist verrückt, das hätte ich nie gedacht. Und das ist einfach ein Geschenk. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Aber ich musste auch reflektieren, dass ich diese Aufgabe, Technologieunternehmen in Europa aufzubauen, ist so groß und ist mir so wichtig, dass ich keine Zeit mehr habe, parallel noch im Fernsehen zu sein. Also ich bin ja noch öfters in der einen oder anderen Sendung, aber halt nicht
so regelmäßig.
So viel im Fernsehen und dann auch noch die ganzen Startups, die nicht im Technologiebereich sind, aus der Sendung. Das habe ich einfach nicht mehr übereinander bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich beende das. Haben mich natürlich die ganzen Medienleute für verrückt erklärt. Gesagt, ey, die gewinnt einen Preis nach dem nächsten, die Show. Die ist top, immer im Primetime. Aber das ist mir egal, sondern ich will jetzt Technologieunternehmen in Europa mit aufbauen. Und da musste das leider zur Seite rücken, auch wenn es mir leid getan hat.
Das heißt aber, sind Ihnen solche Projekte wie die Flüssignahrung, das Mittagessen aus der Flasche, das haben Sie ja auch, Y-Food, ne? Das haben Sie auch mitgepusht. Hängen Sie da noch dran oder ist es jetzt wirklich der Fokus auf die Technik?
Es ist eine Mischung. Also erstmal, wir haben mittlerweile 3 Unternehmen auch verkauft aus der Höhle der Löwen, also oder Anteile davon verkauft. Wir haben Y-Food, weil das gerade genannt wurde, das ist eine Nahrung, die echt gut ist, wenn man sehr schnell lebt, wenig Zeit hat und eben keine Pommes isst, ist eine gute Sache. Das Team ist sehr stark, deswegen macht es mir Spaß. Aber in Zukunft, wenn wir neu investieren, machen wir nur noch Projekte, die wirklich tiefgreifende Technologie in Europa entwickeln und bestenfalls eins der großen Probleme angehen. Also dazu gehört auch Ernährung. Wir gucken uns auch zum Beispiel Roboter an, die vollautomatisch Gurken anpflanzen und so weiter. Dazu gehört natürlich Transportation, dazu gehört Energie. Diese ganzen Herausforderungen, die wir haben, das ist ja ein Luxusleben, was ich gerade habe. Also ich bin so glücklich. Also ich meine, ich darf den ganzen Tag einfach nur mit den klügsten Köpfen an den großen Problemen der Menschheit arbeiten. Das ist einfach ein unfassbares Geschenk. Und genau, deswegen, wenn jetzt einer einen Energy Drink oder das nächste Müsli, wir haben ja auch mit Three Bears Porridge, nein, danke. Also das machen wir nicht mehr, aber wir sind trotzdem, haben wir da ein gutes Food-Portfolio, haben ja auch da viel Geld mit verdient. Aber das ist nicht das, was jetzt auf meiner Agenda ist. Auf meiner Agenda ist jetzt Technologie in Europa.
Aber das heißt, bei Ihnen klingelt es ständig an der Tür oder schickt Ihnen jemanden Prototypen von irgendeinem neuen Roboter?
Ja, also leider so funktioniert das. Also man würde natürlich sagen, ey, der Frank hat doch jetzt schon 1000 Mal gesagt, dass er keine Energy-Drinks und keine Ahnung was haben will. Trotzdem kommen hier jeden Tag irgendwelche Dinge an. Und ich kann euch sagen, ja, lasst das bitte sein. Aber es gibt auch teilweise sinnvolle Dinge. Aber man muss sagen, wir sind fast mehr auf der Suche nach den richtig brillanten Köpfen. Also die klopfen leider nicht alle hier an, weil die halt oftmals auch gar nicht so hochwertige Radiosendungen oder Markus Lanz oder was hören, sondern die sind halt in ihrem Forschungslaboren. Und da versuchen wir, sie aufzudecken. Und ich bin viel an den Unis unterwegs und so. Also das ist gar nicht so einfach. Leider nicht so, dass die alle hier klopfen und sagen, Frank, ich habe gehört, du kannst meinen Quantencomputer mir überhelfen. Das ist leider nicht der Fall.
Schauen wir auf die Anfänge. Aufgewachsen, Ihr Vater war, glaube ich, im Vertrieb, die Mutter Hausfrau. Sie sind Rheinländer. Und warum sind Sie eigentlich immer noch in Bonn und nicht längst in Berlin?
Heute würde man sagen München wahrscheinlich. Weil ich im Rheinland aufgewachsen bin und hier einfach happy bin und irgendwann vielleicht zwischendurch hätte ich mal nach Berlin, jetzt heute nach München ziehen müssen. Irgendwie war ich hier immer happy. Meine Frau hat hier eine kieferorthopädische Praxis, die ihr am Herzen liegt. Und deswegen sind wir einfach hier geblieben.
Und Ihr Vater wollte eigentlich, dass Sie Abteilungsleiter bei der Deutschen Telekom werden. Das fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe.
Ja, also mein Start war nicht so ganz ideal. Also das war, ich hatte kein super Kind, ja. Und meine Schwester hat immer so Einsen nach Hause gebracht und auch ein Einser-Abitur gemacht. Und bei mir war das eher halt schwierig. Bin dann vom Gymnasium runtergeflogen auf die Realschule. Dann bin ich nur noch Skateboard gefahren. Und das glaube ich, irgendwann hat mein Vater zu Recht gesehen, oh Mann, ich glaube aus dem Jungen, boah, wann soll der irgendwie mal wie da richtig vernünftig Fuß fassen in dieser Gesellschaft? Und dann hat er irgendwann mal gesagt, du musst jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, damit du auch mal Telekom-Abteilungsleiter wirst. Und dann, glaube ich, es war auch nur im Guten von ihm gemeint und einfach, er wollte das Allerbeste für mich. Und das war dann seine Aussage und das war auch gut gemeint. Naja, am Ende des Tages, irgendwie hat es ja funktioniert.
Sie haben mal einen Brief an die Eltern geschrieben. Da waren Sie, glaube ich, 10, haben Sie mal erzählt. Macht euch keine Sorgen, dass ich so schlecht bin in der Schule. Irgendwann habe ich eine Villa auf Mallorca. Waren die Eltern mal dort in der Villa?
Ja, und ich wusste gar nicht, dass ich diesen Brief geschrieben hatte. Bei seiner Kindheit macht man ja viel. Und ich hatte mein erstes Unternehmen verkauft und habe wirklich ein sehr schönes Anwesen auf Mallorca gekauft und habe meine Eltern dann eingeladen. Naja, und dann standen da meine Eltern mit dem Blick aufs Meer und das war schon auch, glaube ich, eine emotionale Zeit für sie, weil sie halt auch viel mit mir durchgemacht haben. Ne? Also ich hatte ja auch mal fast 1 Million Schulden und dann und damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, dann kam da der Brief von der Bank und dann macht meine Mutter den auf, die hat immer alle meine Post aufgemacht, was ja auch total fein ist und dann steht auf einmal was drin, wo man denkt, das ist ein schlechter Film, was soll das hier? Ich habe viel mitgemacht und deswegen war das, glaube ich, ein emotionaler Moment, wo dann irgendwie klar wurde, irgendwie hat das doch geschafft und irgendwie haben wir da auch verbringen wir heute noch echt schöne schöne Tage und das ist auch sehr sehr wichtiges, was mir sehr im Herzen liegt.
Sie haben damals, als es nicht gut lief, mit der Bank dann einen Vergleich ausgehandelt. Zahlen Sie die Raten immer noch ab?
Ich habe die sehr lange abgezahlt. Das waren 500 Euro monatlich, um einfach, also aus zwei Gründen. Das eine ist, um dieses Mahnmal zu haben, wo ich herkomme, weil ich komme einfach aus einer, aus dem Scheitern, muss man einfach sagen. Ich bin wirtschaftlich erstmal gescheitert. Das war mir wichtig, dass ich das nicht vergesse. Und das zweite war auch jetzt mal ganz finanziell. Ich bin halt immer finanziell, also immer alles durchdenken. Ich habe halt keine Zinsen darauf gezahlt. Das heißt, es war eine zinsfreie Tilgung, die ich damals mit der Bank vereinbart hatte. Das heißt, ich hätte denen Geld gegeben, hätte damit weniger Kapital gehabt, was ich wiederum vermehren kann durch Anlage. Und aus diesen beiden Gründen, dem Mahnmal und der einfach technischen Dummheit, wenn ich Geld zurückgebe, was ich eigentlich im Markt halten kann, habe ich mich dazu entschlossen, das dann einfach über viele, viele, viele Jahre abzuzahlen.
Sie sind es inzwischen aber los, wenn ich Sie recht verstehe.
Ja, genau. So, irgendwann ist die letzte Rate dann durchgelaufen, ja.
Sie sprechen selber vom Scheitern. Können Sie irgendwie erklären, wie Sie es geschafft haben, aus diesem Tief aber rauszukommen? Weil ich glaube, gerade im Moment erleben ja auch viele Menschen wegen Corona. Ja, sie sind irgendwie am Boden und haben sich vielleicht was aufgebaut und das steht auf der Kippe und es läuft nicht. Wie haben Sie es rausgeschafft?
Zwei Dinge. Das eine ist, mich hat Geld nie interessiert. Und ich war immer nur von der Technologie getrieben, von den Produkten getrieben. Ich wollte irgendwas bauen. Und deswegen, auch als ich finanziell wirklich am Boden lag, hat mich dann irgendwann eine neue Technologie, die mir irgendein Freund zugeschickt hat, so sehr begeistert, dass ich einfach angefangen habe, damit wieder was zu bauen. Und natürlich hätte man an der Stelle sagen müssen, das würde ich auch jedem heute empfehlen, reflektiere deine Situation, guck, wie du das abzahlen kannst, guck, wie du jetzt endlich mal einen festen Job bekommst und so. Das war nicht clever, was ich gemacht habe, aber der Impuls war, einfach wieder loszulegen und zu bauen. Und das andere war, meine Eltern, die halt immer, egal auch wie starken Blödsinn ich gemacht habe, sie standen immer hinter mir. Ich wusste halt, dass ich immer zu denen kommen darf und dass die nicht sagen, weißt du was, das war jetzt einfach zu viel, sondern die waren da immer, standen da immer hinter mir. Und aus dieser Kombination heraus, irgendwie ein stabiles Elternhaus zu haben und einfach technologiegetrieben zu sein, habe ich dann einfach wieder losgelegt. Clever war es nicht, aber am Ende des Tages hat es ja funktioniert.
Ist interessant, dass Sie jetzt im Rückblick sagen, clever war es nicht, aber es hat funktioniert. Gehört also auch irgendwie doch ein bisschen Glück dazu?
Total viel, total viel. Also man gibt ja den Spruch, dass das Glück des Tüchtigen. Also natürlich erreicht einen das Glück eher, wenn man 100 Mal aufs Tor schießt, als nur zweimal. Aber irgendwann gehört das Glück dazu. Und wenn man sich ansieht, wie viel Glück ich auf diesem Weg gehabt habe auch. Natürlich auch Pech am Anfang, aber auch wie viel Glück dann, das gehört absolut dazu. Und mir ist total klar, dass da, wo ich heute stehe, das, was ich heute machen darf, dass das einfach ein unfassbar tiefes Glück ist. Also das ist nicht, dass ich mir das selber alles erarbeitet habe. Also ich habe mir davon viel erarbeitet, glaube ich. Aber dass ich da jetzt stehe, wo ich heute stehe, da ist auch einfach viel Glück dabei.
Und es ist auch dieser alte deutsche Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Klingt so wahnsinnig altbacken, aber da scheint ja dann auch ein bisschen was drin zu stecken. Sind die Deutschen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch nicht risikofreudig genug? Stichwort Gründerszene.
Oh, definitiv und auch nicht clever genug, muss man sagen. Gerade wenn man jetzt an Geldanlage und sowas denkt. Bei mir war es ja so am Anfang, ich habe das Risiko ja 100% getragen, weil ich halt nur ein Ei sozusagen hatte. Aber wenn man sagt, man hat ein gewisses Kapital und man kann das auch auf verschiedene Dinge verteilen und es können auch mal einzelne Eier dann kaputt gehen, aber insgesamt hat man deutlich mehr. Zum Beispiel Investments in Technologieunternehmen, die sind in Deutschland einfach viel zu klein. Die Leute haben ihr Geld in DAX und der underperformt halt seit Jahrzehnten. Das ist irgendwie unfassbar. Ihnen fehlt aber auf der anderen Seite auch das Know-how, zu sagen, okay, wo investiere ich rein, das kann ich auch verstehen. Aber ja, die Deutschen müssten mehr wagen für ihr eigenes Leben. Zum Beispiel, super verrückt, ich habe so eine Fernsehsendung gemacht, die heißt der Vertretungslehrer. Und da bin ich bei einer Abiturientenklasse und dann frage ich, wer von euch, junge Leute, die jetzt gerade ins Leben starten, wer von euch ist für Sicherheit, also Beamtentum und so weiter, und wer möchte Rockstar werden, Surfshop öffnen und so weiter. Und ich glaube, es waren 80%, die für Sicherheit gestimmt haben. Junge Leute, also nicht die schon irgendwie Ärger hatten und ein Haus abbezahlen, junge Leute, die jetzt gerade ins Leben starten. Also wir haben da schon brutal viele, die einfach Angst haben. Und ich frage mich, wovor? Ich meine, das ist dein Leben. Und ich glaube, manchmal fehlt die Perspektive zu sagen, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du es nicht versucht hast. Und diese Angst ablegen, aber dass die Angst ist, dass du dein Leben nicht voll gelebt hast. Und du kannst jeden Tag auch sterben. Also ja, Die Leute, die Deutschen brauchen mehr Lebensfreude von den Brasilianern, mehr Großdenken von den Amerikanern und einfach mal so ein bisschen Spaß am Leben haben und auch mal verrückte Sachen machen.
Ich bin ganz erleichtert, dass Sie China jetzt in der Reihenfolge nicht aufgezählt haben, weil Sie haben auch mal gesagt, ich wünsche mir einfach, dass Deutschland für 4 Jahre einfach China wäre. Bei der Vorstellung habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht.
Ja, und natürlich ist dieser Satz, wie so immer so schön, aus einem langen Kontext gezogen. Und ich danke dir, dass du jetzt quasi das nicht zur Titelzeile gemacht hast, weil das passiert ja manchmal auch. Was ist mein Gedanke dahinter? Ich glaube, wir müssen wichtige Entscheidungen treffen. Wir müssen sehen zum Beispiel, dass wir jetzt einen Push Richtung Technologie aufbauen, dass wir ernsthaft Bildung in Deutschland digitalisieren, nach vorne bringen, dass wir den Föderalismus abschaffen, damit wir in Deutschland wieder, in ganz Deutschland eine gute Bildung haben. Wir haben viele Themen, Klimawandel und so weiter. Und ich sehe in der großen Koalition, die ich ja auch intern etwas kenne, da fehlt der Mut und da fehlt der natürlich haben wir Angela Merkel als Kanzlerin, die am Ende des Tages ja auch nicht unendlich viel entscheiden kann, was ja auch genau das Modell der Demokratie ist. Und das Gedankenmodell, was ich hier gesagt habe, ist, ich wünsche mir, dass Deutschland mal 4 Jahre wie China funktioniert. Das heißt, wir alle nehmen jetzt 4, 5 clevere Frauen und Männer, wo wir sagen, die dürfen jetzt echt mal entscheiden, ob wir den Klimawandel so oder so, die Energiewende angehen. Und nach 4 Jahren, nachdem wir dann echt auch mal echt entscheiden konnten und nicht immer nur in unseren eigenen, das muss noch diskutiert werden, sondern wir machen einfach mal, würde ich dann wieder in die Demokratie wechseln. Das ist natürlich ein Fabel, irgendwas.
Ist schon klar.
Will die Idee, die nicht funktioniert. Aber das steht hinter diesem Satz.
Sie waren ja selbst mal CDU-Mitglied, sind aber selber nicht mehr parteipolitisch gebunden, oder?
Ich war mal CDU-Mitglied, weil ich hatte mit der CDU nichts zu tun. Mit der Politik, meine ich. Mit der Politik hatte ich nichts zu tun. Und dann wurde ich eingeladen zu so einem Gespräch mit Angela Merkel. Und dann saßen wir da und haben wir gesprochen und dann habe ich sie öfters getroffen. Und ich muss sagen, sie hat mich wirklich beeindruckt. Also wie clever sie ist, wie viel Energie sie hat, auch wenn man sie abends spät getroffen hat. Sie war immer voll da, hat es echt gut gemacht. Und dann habe ich ein paar Parteikollegen, zum Beispiel den Thomas Jatzombek, getroffen, der heute noch ein wichtiger CDU-Politiker ist. Und habe gesagt, hey, ist eigentlich eine gute Truppe. Also eigentlich sind die cooler, ein bisschen besser als gedacht habe. Und habe dann gesagt, dann trete ich da jetzt mal ein in die CDU und kann was spenden. Und dann wurde mir aber klar irgendwann, dass ich besser aufgehoben bin, wenn ich neutral bleibe. Also deswegen bin ich ja auch nicht in irgendeinem Aufsichtsrat von irgendeinem Konzern, sondern ich bin neutral. Also immer wenn ich was sage, dann sollte das hoffentlich neutral sein. Und dann habe ich gesagt, ich trete da wieder aus, gar nicht, weil ich die CDU nicht mag, sondern ich habe ja heute noch einen Innovation Council mit Doro Beer im Kanzleramt und finde das auch gut. Aber genauso gibt es auch gute Politiker in der FDP, ganz wenige in der SPD, aber es gibt auch da gute. Und deswegen, ich versuche einfach mit den richtigen
Köpfen. Aber da hört das Parteienspektrum bei Ihnen auf, ich sehe schon.
Ja, also wahrscheinlich, ja, also ich muss ja sagen, also die beiden radikalen Parteien, die Linke und die AfD, das lehne ich pauschal ab. Also mit denen möchte ich auch nicht sprechen. Also egal, wer davon, da muss ich aber sagen, das sind beide Parteien, also die Linke und die AfD, da sind wir nicht. Bei den Grünen, ja, ne, also kann man sicherlich mit sprechen, aber da habe ich auch meine Probleme. Aber naja, also Fakt ist, ich will unabhängig von der Partei Deutschland dienen. Nicht als Vollzeit, ich habe einen anderen Vollzeitjob, aber als Hobby und Spende versuche ich jetzt halt dann da ab und zu in der Politik unterwegs zu sein, durfte auch unseren Präsidenten wählen, aber das mache ich alles parteilos.
Reden wir bitte noch kurz über Corona. Inwiefern hat das Virus Ihr Leben verändert? Sie hatten auch einen positiven Test, einen negativen Test, arbeitsmäßig, privat, hat sich was verändert?
Also eigentlich nicht, nur zum Guten, weil ich hatte ja, habe auch der einen oder anderen Auftritt gehabt früher. Das wollte ich so oder so reduzieren und das ist jetzt super, dass das digital funktioniert. Also ich habe mehr Zeit quasi hier im Büro. Ich habe hier mein Einzelbüro, ist alles gut. Und klar, natürlich muss man auch, was einfach nicht gut ist eigentlich, aber meine ganzen Digitalgeschäfte, also die wir machen, die laufen besser als vorher, weil das ist ja eigentlich das Schreckliche an dieser Krise, dass so starke Gewinner gibt wie in Amazon und Google und so weiter und auch viele unserer Unternehmen und so viele Verlierer, die vorher schon gekämpft haben, wie zum Beispiel den Hotelbereich, die ganzen Restaurants und so, das zerreißt mich einfach innerlich. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da helfen kann, außer dass ich halt klar meinen lokalen Restaurants immer wieder ja wirklich viel abkaufe und versuche halt meinen kleinen Teil irgendwo dabei zu geben. Aber ja, also Corona ist eine schreckliche Sache, aber ich muss auch einfach fairerweise sagen, für mich war es kaum ein Impact, weil ich halt immer schon digital gearbeitet habe und das ist ja das, wo jetzt quasi alle hingegangen sind. Und deswegen hat sich mein Leben verändert.
Oder haben Sie vielleicht auch den Impuls bekommen, stärker noch in die Medizin zu investieren oder gar in Impfstoffe?
Ja und nein. Also wir schauen uns hier verschiedenste Sachen an. Also ich beschreibe ja auch in einem Buch teilweise Biologie in dem Bereich. Und wir werden da sicherlich jetzt bald irgendwo investieren. Aber das ist nie getrieben, das sagen wir immer, wegen Corona. Also unsere Investmentphilosophie ist kein Hype. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einen Impfstoff, dann würde man ja im Moment, das ist in unserer Branche so cool, Momentum Play. Also man würde sagen, jetzt ist das Thema heiß, jetzt gehe ich da schnell rein und dann bam, verkaufe ich das schnell. Das tun wir nicht, sondern wir denken immer langfristig. Und ich glaube aber, dass wir zum Beispiel unsere DNA, also das, was uns ausmacht, dass wir die jetzt verstehen, dass wir die mit CRISPR verändern können. Das sind spannende Technologien, Organoide. Also es gibt ganz viele Biologie-Themen, die ich viel besser verstehen müsste. Leider habe ich ja dann in der Schule gepennt oder mit dem Skateboard gefahren. Wir bauen hier ein gutes Team auf und wir schauen uns ganz viel Biologie an.
Und haben Sie vielleicht auch aufgeräumt, wie viele andere in dieser Zeit, zum Beispiel ein paar Rucksäcke aussortiert oder Sportschuhe?
Also wenn ich diese Kamera hier jetzt drehen würde, dann wäre die Frage beantwortet. Meine Frau könnte diese Frage auch beantworten. Also das ist leider nicht, nein, das hat nicht passiert. Neben mir stehen wirklich gerade 25 Rucksäcke.
Okay. Sie haben mal gesagt, Sie wollen superreich werden, haben aber auch gesagt, Geld ist Ihnen persönlich nicht wichtig, sondern Sie wollen das Geld, um es zu investieren. Sie brauchen aber auch Geld, um sich eine Insel zu kaufen. Das war der Plan.
Habe ich das jemals gesagt?
Ja, Frank's Island. Haben Sie schon eine ausgeguckt?
Also ehrlich gesagt, erwischt du mich jetzt hier ein bisschen. Also das ist,
Es ist für mich auch nur die Überleitung zum SWR1 Leute Geschenk. Weil du hast es tatsächlich mal, ich suche den Artikel wieder raus, den schicke ich dir mit, wenn ich dir diese Palme schicke. Mit läppischen 8 Gigabyte, das ist lächerlich, da passt ja nichts drauf von dem, was du dir eigentlich vorstellst. Aber ich dachte, jetzt duze ich dich auch. Wir sind per Sie, aber er hat mich die ganze Zeit geduzt und es hat funktioniert.
Ja.
Ganz am Schluss.
Der Virus ist übertragen.
Genau. Also, das kommt per Post ins Büro nach Bonn, ja, der USB-Stick in Palmenform, weil du hast es, Sie haben es tatsächlich mal gesagt, Sie wollen sich eine Insel kaufen.
Das ist wirklich das, voll erwischt. Also ja, das ist mein Ziel. Aber das meiste Geld soll alles in Startups und junge Gründe.
Und noch eine ganz andere Frage zum Schluss. Haben Sie inzwischen auch mal gestaubsaugt?
Nein.
Ist klar.
Nee.
Macht es Ihre Frau oder der Roboter? Achtung.
Jemand anders.
Frank Thelen, herzlichen Dank. Alles Gute.
Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Eins gehört. SWR 1.